True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und hinter die Kulissen eines neuen Falls schaut auch Hubertus.
Hallo. Bevor wir hinter die Kulissen des Falls schauen, erst einmal hinter die Kulissen bei uns selber. Mit dieser Folge feiert True Crime Austria ja nämlich seinen 6. Veröffentlichungsgeburtstag.
Wuhu! Happy Birthday, Hubertus! Happy Birthday, kleiner Podcast. 6 Jahre? Das ist schon krass. Das heißt nämlich, dass seit dem 7. März 2020 jeden Monat eine Folge True Crime Austria erschienen ist. Von uns, für euch, zu zweit neben unseren eigentlichen Jobs, muss man sagen. Und ich klopfe uns gerade mal anerkennend auf die Schulter, also mir auf meine beiden Schultern, weil Hubertus sitzt so weit weg. Denn wir sind natürlich mächtig stolz auf unser Projekt. Und irgendwie gab es zuletzt auch so ein paar Dinge, wo wir das Gefühl hatten, es hat sich irgendwie ein Kreis geschlossen nach dieser Zeit.
Ja, zum Beispiel Ende letzten Jahres, 2025, die Ehrung im Rahmen der Journalistinnen und Journalistenpreise. Da waren wir ja mit einem Sonderpreis bedacht für unsere Leistung mit dem Podcast als Journalisten des Jahres. Das hat uns natürlich super gefreut. Dazu haben wir jetzt auch immer mehr Vorträge neben der eigentlichen Podcast-Reihe, die wir machen, wo wir eingeladen werden. Was auch super Spaß macht und spannend ist, das auf so eine andere Art und Weise nochmal einzutauchen oder Leuten zu präsentieren, müsste man vielleicht eher sagen, unsere Recherchen.
Im letzten Jahr hat Hubertus uns ja auch live beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Graz vertreten. Und da haben wir gleich eine schöne Ankündigung für euch. True Crime Austria ist wieder dabei. Und diesmal sind wir sogar zu zweit.
Yay!
Am 18. April findet das statt und als sollte es so sein, dürfen wir in der heutigen Folge 2x2 Tickets an euch verlosen. Bleibt dafür einfach bis zum Ende dran und mehr Details folgen dann nach dem Fall.
Mit dem starten wir jetzt. Nur ein letzter Hinweis vorab, die Namen der Tatbeteiligten wurden für die Schilderung verändert. Die, die uns öfter hören, die kennen das ja bereits.
Heute wird es filmreif, aber nicht auf die gute Art. Der Fall, um den es in dieser Episode geht, sollte sich als einer der ungewöhnlichsten der 90er Jahre herausstellen. Ein Wiener Tonstudiobesitzer verschwindet scheinbar von einem Tag auf den anderen, als hätte er sein Leben einfach weggeworfen. Es gibt mysteriöse Anrufe und seltsame Briefe, dazu Spuren ins Ausland und eine geheimnisvolle Liebschaft. Seine Freunde und Familie hadern mit der Frage, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Je länger sie hinsehen, desto stärker wird der Verdacht. Hier zieht jemand im Hintergrund die Fäden. Aber wo, wie und warum, das bleibt lange ungeklärt. Bei all den Lügen, Täuschungsmanövern und Ungereimtheiten ist nur eine Sache klar. Irgendjemand versucht hier ein Schauspiel zu inszenieren. Wie all das zusammenhängt, das berichten wir euch nun in »Der zersägte Filmemacher«.
Es war eine bedenkliche Abgängigkeit, so drückten es damals die Kriminalbeamten des Wiener Sicherheitsbüros aus. Im Mai 1992 wurde der Wiener Filmproduzent Frank Kürers von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Und das, was man der Polizei von den Umständen rund um sein Verschwinden sagen konnte, liest sich im Nachhinein tatsächlich sehr bedenklich. Frank Kürers war ein erfahrener TV-Kameramann. Er besaß auch ein eigenes Tonstudio und galt eigentlich als sehr zuverlässig. Nun aber war er nicht nur zu einem wichtigen Drehtermin nicht erschienen, sondern auch sonst unauffindbar. Der Dreh musste verschoben werden.
Ich habe mit Frank zusammengearbeitet. Da hat er Kamera gemacht bei einer Produktion, die hat geheißen Totschweigen. Und da waren wir im Südburgenland in Rechnitz. Da ist es um ein Massaker an Juden gegangen in den letzten Kriegstagen. Und der Frank hätte erscheinen sollen, ist aber nicht aufgetaucht. Und für uns war das schon ein bisschen komisch, weil es passt nicht zum Frank, einfach nicht aufzutauchen, ohne abzusagen.
So erinnert sich sein Arbeitskollege und Freund Oliver Summer in der PULS4-Doku-Reihe Österreichs schockierendste Verbrechen, von der wir euch hier schon öfters berichtet haben. Man wusste, dass Frank in der zweiten Maihälfte nach Budapest gefahren war. Gemeinsam mit einer jungen Frau, angeblich ein Fotomodel. Über sie war wenig mehr als ihr Name bekannt und selbst der schien sich bei genauerer Betrachtung als gefälscht herauszustellen. Die junge Frau nannte sich Svetlana. Sie trat aber wohl auch unter anderen Namen auf. Angeblich stammte sie aus Belgrad. In diese Frau hatte sich der wesentlich ältere Frank Küras etwa 2 Monate zuvor Hals über Kopf verliebt. Er war damals Mitte 40. Gemeinsam waren sie dann am 21. Mai nach Budapest gefahren. Sie hatten dazu Küras weißen Nissan Sunny Coupé benutzt. Angeblich wollten sie im Hotel Hyatt den Onkel von Svetlana treffen. Es ging wohl sogar schon um eine geplante Hochzeit. Gesehen wurde Küras seither nicht mehr. Es gab lediglich einen seltsamen Anruf am 23. Mai. Kurz vor Mitternacht klingelte bei Franks Tante in Wien das Telefon. Sie war die nächste Angehörige und eine enge Vertraute von ihm. Ihr Neffe sagte ihr:
Ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt. Ich bin auf dem Weg zu ihren Verwandten nach Montenegro, in der Nähe von Belgrad. Telefonieren ist schwierig.
Er meinte, er würde vom Autotelefon eines Bekannten anrufen.
Ich komme am Mittwoch oder Donnerstag mit Svetlana nach Wien zurück. Ich werde sie euch noch vorstellen. Macht euch keine Sorgen, alles ist in Ordnung.
Die Tante war überrascht, denn Frank sprach ungewöhnlich förmlich und in einem Tonfall, der eigentlich nicht zu ihm passte. Dennoch klang es wie Frank und er schien ja Gutes zu berichten, eine große neue Liebe. Auf ihre Nachfrage, was mit seinem laufenden Filmprojekt sei, entgegnete er nur:
Es gibt wichtigere Dinge im Leben als den Film.
Dann endete das Gespräch.
Die Bekannten von Frank Küras blieben skeptisch. Sie trafen sich in den Tagen nach seinem Verschwinden regelmäßig, um sich auszutauschen und sich auf dem Laufenden zu halten, ob eine oder einer von ihnen irgendetwas von Frank gehört hatte. Sie kümmerten sich auch weiter um sein Tonstudio und sorgten dafür, dass der Betrieb halbwegs aufrechterhalten werden konnte. Die Tante verpflegte derweil seine Katzen. Und alle gemeinsam hofften, dass Frank Küras wirklich am Mittwoch zurückkommen würde, wie er es am Telefon versprochen hatte. Doch Frank tauchte nicht auf. Dafür gab es einen weiteren Anruf bei seiner Tante.
Wo bist du?
Privat.
Was heißt privat?
Privat bei Bekannten.
Auch privat gibt es eine Adresse.
Hast du meinen Brief bekommen?
Welchen Brief?
Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich alles erkläre.
Ich dachte, du kommst heute.
Geht nicht. Ich fahre vielleicht weiter.
Wohin weiter?
Vielleicht nach Warschau.
Was ist eigentlich los, Frank?
Lies den Brief. Er kommt bald.
Meld dich bei deinen Freunden.
Ich versuche es vielleicht im Hotel. Es ist alles in Ordnung. Tatsächlich kam dieser Brief. Allerdings war er voller grammatikalischer Fehler. Sehr untypisch. Und auch der Ton passte wohl so gar nicht zu Frank Küras. Im Brief stand, dass ihn kommerzielle Belange nicht mehr interessieren. Er würde deshalb einen Generalbevollmächtigten installieren, der sich in weiterer Folge um sein Vermögen kümmern sollte. Einige Tage später, am 5. Juni, traf ein weiteres Lebenszeichen ein, diesmal per Fax. Allerdings nicht aus Warschau, sondern aus England. Genauer aus dem Londoner Hilton Hotel. Das Fax ging an einen Arbeitskollegen von Frank Küras. Darin stand, er sei schwer krank und wolle die letzten Tage seines Lebens mit seiner großen Liebe Svetlana verbringen. Man solle ihm außerdem nicht böse sein, wenn er seine Termine nicht mehr einhalte. Unterzeichnet waren die Schreiben einfach mit Frank. Dieser Komplettausstieg überrumpelte seine Verwandten und Freunde vollkommen. Es hatte laut ihnen nie Anzeichen dafür gegeben. Das allein wäre aber womöglich noch kein Anlass für Ermittlungen gewesen. Immerhin war Frank Küras ein erwachsener Mann, der niemandem Rechenschaft über seinen Aufenthaltsort ablegen musste. Und so blieb er verschwunden.
Also zu Beginn war der Fall natürlich nicht so alarmierend. Manche haben gemeint, ja, das ist schon sehr bedenklich, wenn der eben seinen Termin, seinen Drehtermin einfach nicht wahrnimmt. Und andere haben gemeint, ja, also wenn er seine große Liebe kennengelernt hat, dann kann das schon ein Grund sein, eben einen Termin platzen zu lassen.
Erinnerte sich Johannes Scherz, einer der Ermittler in dem Fall in besagter Doku. Die Kriminalbeamten, denen das Verschwinden von Küras inzwischen gemeldet worden war, machte allerdings eine Sache besonders stutzig. Ein Unbekannter hatte versucht, sich telefonisch 1 Million Schilling vom Konto des Verschwundenen auszahlen zu lassen. Das hatte die Bank aber abgelehnt. Frank Küras war weiterhin nicht zu erreichen und blieb unauffindbar. Auch von seinem Auto oder von Svetlana fehlte jede Spur. Die Polizei begann, sich im Bekanntenkreis und Berufsumfeld des verschwundenen Filmproduzenten umzuhören.
Die Fernsehlandschaft in Österreich wurde Anfang der 90er Jahre vom ORF dominiert. Noch mehr, als das heute noch immer der Fall ist. Bis 1993 besaß der ORF ein gesetzliches Monopol auf terrestrisches Fernsehen. Private Fernsehkanäle waren nicht zugelassen. Deshalb nannte man Österreich in der TV-Branche spöttisch auch Medienalbanien. Ein richtiges Privatfernsehgesetz trat erst 2001 in Kraft und 2003 ging mit ATV der erste Privatsender mit einem Vollprogramm on air. Bis dahin war der ORF unangefochtener Marktführer und prägte das Programmangebot fast allein. Sendeplätze waren rar gesät. Und demnach waren die Aufträge, die der ORF vergab, von den Produktionsfirmen und freien Medienschaffenden sehr begehrt und oft heiß umkämpft. Kameraleute, Redakteurinnen und Redakteure arbeiteten teils projektbezogen für den ORF, also oft ohne feste Anstellung. Ihre Position war deutlich prekärer als die der ORF-Festangestellten. Frank Küras war Teil dieser Branche, in der es oft um Kontakte zum österreichischen Rundfunk ging. Er hatte bereits lange als Kameramann für den ORF gearbeitet. Dann baute er sich parallel in Wien-Simmering ein eigenes Tonstudio auf und machte sich damit Mitte der 80er Jahre als Film- und Musikproduzent selbstständig. Das war nicht ohne unternehmerisches Risiko. Das teure Equipment und der Ausbau des Studios kosteten mehrere Millionen Schilling. Der exakte Betrag ist uns nicht bekannt. Umgerechnet in heutige Kaufkraft ist es jedenfalls ein deutlich sechsstelliger Eurobetrag. Frank Küras Lebensstil war dementsprechend einfach und unauffällig. Für Extravaganzen war er nicht bekannt. Küras war zum Zeitpunkt unserer Erzählung ledig und hatte davor regelmäßig auch über längere Zeit Freundinnen gehabt. Er war kein Geldverschwender und lebte nicht auf großem Fuß. So fasste es damals der Ermittler Johannes Scherz vom Wiener Sicherheitsbüro zusammen. Er war gut im Geschäft und buhlte wie viele andere Selbstständige um Auftragsproduktionen vom ORF. Nun aber war er verschwunden. Mitten in einer Produktion und ohne, dass es zuvor irgendwelche Anzeichen gegeben hätte, dass er sein bisheriges Leben aufgeben wollte. Man wartete vergeblich auf sein Erscheinen bei den Dreharbeiten. Frank Küras hatte zuvor niemandem von seiner Reise erzählt, außer einem guten Freund, dem er vage angedeutet hatte, er wolle die Familie einer neuen Liebe besuchen.
Der Frank war ein kindlicher, spitzbübischer Charakter. Wenn man ihn gesehen hat, hat man automatisch einen Grinser auf der Lippe gehabt. Es ist schwer gewesen, bei ihm ernst zu bleiben. Und ja, er war außerdem jemand, der dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan war. Auf alle Arten und wie man so schön auf Wienerisch sagt, nichts anbrennen hat lassen. Er war ständig auf der Suche, so ein kleiner Schwerenöter eigentlich.
So beschrieb ihn sein Freund. Das Verschwinden blieb also zunächst unbemerkt oder wurde als spontane Urlaubsreise abgetan. Sein Freund begegnete Frank zufällig am Tag der Abfahrt noch vor dem Tonstudio.
Er war bestens gelaunt, weil er im Aufbruch zu einem Trip zu seiner neuen Flamme Svetlana war. Wir scherzten noch. Ich wünschte ihm eine schöne Reise.
Der einzig neue Faktor in seinem Leben war die kurz vorher gestartete Beziehung zu eben jener mysteriösen Svetlana.
Während Familie, Freunde und die Polizei in Wien noch nach Spuren vom verschwundenen Frank Kührers suchten, wurde die Polizei in der 250 Kilometer entfernten ungarischen Hauptstadt Budapest zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Das war am 22. Mai 1992. In einer Wohnsiedlung im 21. Bezirk Chapel war ein Leichnam entdeckt worden. Soweit noch nicht außergewöhnlich. Allerdings hatte man die Leiche nicht nur an einem Ort gefunden. Sie war verteilt auf mehrere Abfallcontainer zwischen zwei Wohnblöcken. Ein Müllsammler war auf die Leiche gestoßen, als er in den Containern gerade nach Brauchbarem gesucht hatte. Die Müllabfuhr hatte sich an dem Tag verspätet. Die Chance wollte er nutzen und den Abfall durchschauen. Er hatte dann einen schwarzen Müllsack aufgerissen und darin eine abgetrennte Hand gefunden. Erschrocken rief er die Polizei. Als die am Fundort eingetroffen war, konnte sie weitere der schwarzen Plastiksäcke in den Müllcontainern sichern. Sie fanden einen Kopf, Rumpfteile, Gliedmaßen. Insgesamt 17 Stücke. Nur ein Oberschenkel und einige Finger blieben verschwunden. Die Leichenteile waren mit präzisen Schnitten zerteilt worden. Die Kriminalbeamten vermuteten, dass der oder die Täter dazu geraume Zeit gebraucht hatten und sich dafür wohl in einer abgeschlossenen Umgebung aufhielten. Irgendwo, wo er oder sie in Ruhe vorgehen konnten. Es gab keine Kleidung und auch keine Ausweisdokumente, Markenlabels oder irgendetwas, das auf die Identität des Toten hindeuten könnte. Man sah nur, dass es sich um einen Mann mittleren Alters handelte. Die ungarische Polizei stand vor einem Rätsel. Wer war das Opfer und wer hatte den Körper so zugerichtet und beiseite geschafft? Als man die Leichenteile gesichert hatte, wurden sie in die Budapester Gerichtsmedizin gebracht. Dort begann ein makaberes Puzzle. Um mehr über die Umstände des Todes und den Toten selbst herauszufinden, mussten die Körperteile zusammengesetzt werden. Die Ermittelnden meinten, es gäbe zwei gute Gründe für derart viel Aufwand. Die Leiche wurde in mehrere Teile zerstückelt, um sie besser transportieren zu können. Aber auch, damit keine Fingerabdrücke und so weiter genommen werden konnten. Die Finger des Opfers waren noch zusätzlich verstümmelt worden, allerdings nicht komplett. Damit man die Kopfform überhaupt wiederherstellen konnte, mussten fehlende Teile des Schädels mit Knetmasse rekonstruiert werden.
In mühevoller Arbeit haben wir die Leichenteile wieder aneinander gesetzt und so den Körper bis auf die fehlenden Teile rekonstruiert. Ich bin mir vorgekommen wie in einer Metzgerei. Der Anblick war nicht schön und für uns und auch die Gerichtsmedizin sicher ein außergewöhnlich schockierender Fall.
Das sagte später einer der Ermittler.
Nachdem die Gerichtsmedizin und die Kriminalbeamten den Leichnam genauer inspiziert hatten, waren sie sicher, dass es sich bei dieser Tat nicht um einen Obdachlosen- oder Milieumord handelte. Dafür war das Opfer zu gepflegt und bis auf die Verletzung körperlich gesund. Außerdem war der Mann erschossen worden. 4 Einschusslöcher in Kopf- und Nackenbereich wurden festgestellt. Eindeutig die Todesursache. Es ist einiges an Kraft notwendig, um einen Körper so gründlich zu zerteilen wie in diesem Fall. Besonders am Kopf fanden die Gerichtsmediziner Anzeichen dafür, dass man dort mehrfach angesetzt hatte und es wohl sehr schwer gefallen war, den Schädel zu zerteilen. Sie vermuteten, dass die handelnde Person mit einem elektrischen Fuchsschwanz versucht hatte, den Kopf zu zersägen. Aber all dies gab noch keinen Aufschluss über die Identität des Toten. Die Budapester Polizei entschloss sich daher, eine Suchanzeige mit einer Beschreibung herauszugeben. Dafür hatten die Gerichtsmediziner das Gesicht so gut es geht wiederhergestellt. Gesucht wurde
ein Mann. 1,72 Meter groß und muskulös, ca. 40 bis 45 Jahre alt. Mit rundem Gesicht, braunen Augen und dunkelbraunen, etwa 18 cm langen Haaren. Seitlich ein wenig grau. Er hat gepflegte Zähne und Nägel. Dazu trug er einen Backenbart und einen Schnurrbart. Insgesamt eine gepflegte Person.
Diese Infos ließ die Polizei dann in einer ungarischen Zeitung drucken. Dazu eine Zeichnung der plastischen Rekonstruktion vom Kopf des Toten als Phantombild. Der Aufruf um Mithilfe erschien dann am 24. Mai 1992 in der Tageszeitung Kurier. Und dort las ihn eine Frau, die zwar aus Ungarn stammte, jedoch seit einiger Zeit im niederösterreichischen Bad Vöslau lebte, aber noch immer den Kurier aus Ungarn bekam. Das war ein Glück, denn durch ihren Wohnort hatte sie auch direkten Zugang zu österreichischen Medien und in einer Tageszeitung stolperte sie dann zufällig zwei Wochen später über die Vermisstenanzeige, die die Freunde und Verwandten von Frank Kyros inzwischen aufgegeben hatten. Ihr fiel die Ähnlichkeit zwischen dem Phantombild aus Ungarn und dem Bild der Vermisstenanzeige auf. Die Übereinstimmung schien ihr zu groß für einen Zufall. Und so verständigte sie die Gendarmerie. Das war am 6. Juni, gut drei Wochen nach dem Leichenfund. Ab diesem Moment stand fest, dass es eine echte und ernste Spur gab. Der Vermisstenfall wurde daher als Kriminalfall eingestuft. Spezialisten des Kriminaldienstes übernahmen die Ermittlung und kontaktierten ihre Kollegen bei der Budapester Polizei. Die Ermittelnden luden nun auch die Tante von Frank Kyros zu einer Zeugenaussage. Doch die meinte, als man ihr die beiden Bilder vorlegte, dass der Tote aus Budapest nicht ihr Neffe sei. Also wieder ein Rückschlag. Doch das allein genügte nicht. Es ist auch oft so, dass die Hinterbliebenen es erst nicht wahrhaben wollen, dass ein verschwundener Angehöriger tatsächlich tot ist. Da greift dann ein Schutzmechanismus und sie verleugnen, dass sie ihn erkannt haben. In der Wohnung von Frank Kyros hatten die Kriminalpolizisten Fingerabdrücke genommen und sie zum Abgleich nach Ungarn fliegen lassen. Das war gar nicht so trivial, denn ganz offenbar waren einige der Finger des Leichnams ja vorsätzlich verstümmelt worden. Wahrscheinlich, um den Vergleich von Fingerabdrücken unmöglich zu machen. Aus irgendeinem Grund waren drei Finger an einer Hand jedoch so weit intakt geblieben, dass man Fingerabdrücke nehmen konnte. Diese wurden den Abdrücken aus Kyros Wohnung nun gegenübergestellt. Zwei Tage später bekamen die Ermittler in Wien Meldung von ihren Kollegen aus Ungarn. Die Fingerabdrücke aus der Wohnung des Vermissten stimmten mit den Mustern auf den Fingern des Leichnams überein. Damit war klar, der Tote war Frank Kyros.
Wer war für den gewaltsamen Tod von Frank Kyros verantwortlich? Sofort wurde die ominöse Svetlana als Verdächtige geführt. Diejenige, die ihn vielleicht als letztes gesehen hatte. Von ihr fehlte jede Spur. Eine Einzeltäterin konnte sie aber allein schon wegen der Anrufe nicht sein, denn es hatte sich ja dabei eine männliche Stimme als Frank Kyros ausgegeben. Und noch dazu waren die Anrufe bei Kyros Tante eingegangen, als man die Leiche in Budapest schon entdeckt hatte. Die Frage nach dem Motiv lag ebenfalls noch komplett im Dunkeln. Allerdings gab es da ja noch den Generalbevollmächtigten für Kyros Vermögen, der im Schreiben an die Tante angekündigt worden war. Den nächsten Puzzlestein brachte dann eine seltsame Nachricht, die auf dem Anrufbeantworter von Frank Kyros in seinem Tonstudio hinterlassen wurde.
Mein Name ist Dr. Gesa Pirus. Ich melde mich wegen einer Terminvereinbarung nächste Woche. Dankeschön.
Damit endete die Nachricht ohne weitere Erklärung. Den Ermittlern war der Name allerdings nicht unbekannt. Dr. Gesa Pirus gehörte zum Wiener Establishment. Er war ein erfolgreicher Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder. Pirus war ein Mann aus einer guten, wohlsituierten Familie, Mitglied bei den Freimaurern und im ominösen Herrenclub 45. Die Mitglieder rekrutierten sich aus SPÖ-nahen Kreisen und kamen überwiegend aus der Werbe- und Medienbranche, Wirtschaft und Politik. Für die Polizei lag auf der Hand, dass er die Vollmacht erhalten haben könnte. Sie schrieben Pirus zur Fahndung aus. Den Freunden und Freundinnen von Kyros gingen die Ermittlungen nicht rasch genug. Sie fühlten sich von den Behörden hingehalten. Das lag wohl vor allem an der schleppenden Zusammenarbeit mit Interpol. Und so beschlossen sie, die Untersuchungen auf eigene Faust voranzutreiben. Sie bezahlten zwei Kriminalbeamten die Reise nach London, damit sie dort direkt im Hotel Hilton nach Kyros Aufenthalt fragen konnten. Sie wollten dem Fax nachspüren, das einer der Freunde bekommen hatte und das aus dem Londoner Hilton geschickt worden war. Die beiden Ermittler reichten Urlaub ein und flogen nach England. Im Hilton fanden sie heraus, dass der Zimmerservice vom angeblichen Küras allein genutzt worden war. Eine weibliche Begleitung hatte er nicht. Wenn er also hier gewesen war, dann ohne Svetlana. Sie fanden auch die Faxabrechnung und eine DHL-Rechnung für ein Paket nach Wien. Das war an einen gewissen Herrn Dr. P. adressiert. Seltsamerweise war die Bestellung dafür bereits in Mailand aufgegeben worden. Damit konnte niemand etwas anfangen. Parallel ging die Suche nach Svetlana weiter. Von Arbeitskollegen und Bekannten aus der TV-Branche hatten die Ermittler inzwischen erfahren, dass die Frau auch in Wien in der Filmbranche arbeitete.
Ein Punkt war natürlich die Suche nach dieser Frau, nach dieser Svetlana. Es wurden eine Menge Leute aus der Film- und Fernsehbranche gefragt. Unter anderem haben wir einen Herrn F. gefragt, ob er diese Frau kennt. Und er hat gesagt, nein, also die kennt er nicht. Er hat mit sehr vielen Menschen zu tun, aber die kennt er nicht.
Sagte der Kriminalbeamte Johannes Scherz über die Suche. Dann aber fand die Polizei heraus, dass dieser Herr F., genauer Harald Frahn, Svetlana nicht nur sehr wohl kannte. Er war es gewesen, der ihr immer wieder Aufträge vermittelt hatte und auch derjenige, der sie dem Kollegen Küras vorgestellt hatte. Zuvor hatte er wohl selbst eine Beziehung mit ihr geführt. Und das war nicht die einzige Verbindung. Harald Frahn war im Club 45 und bei den Freimaurern, genau wie Gesa Pirus. Etwa 8 Jahre zuvor hatten sie sich dort kennengelernt. Wer also war dieser Harald Frahn, bei dem so viele Fäden in diesem Fall zusammenliefen?
Harald Frahn wuchs in Wien auf. Er machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen im Medienbereich. Durch seine Tätigkeit beim ORF wurde er einem breiten Publikum bekannt. Er moderierte in den 80er Jahren etwa die Jugendsendung Okay und wirkte an Unterhaltungsshows wie Jolly Joker mit. Ein entscheidender Karriereschub war aber seine Mitarbeit bei der Fernsehsendung Ohne Maulkorb, einem zeitkritischen Magazin, das ihm Anerkennung in der Branche verschaffte.
Ich habe den Harald Frahn kennengelernt als Kollege bei der ORF-Sendung Ohne Maulkorb. Bin jahrelang bei Redaktionssitzungen neben dem Harald gesessen, als Kollege. Er war ein relativ unscheinbarer Mensch sozusagen, hat sehr oft sehr viel gelächelt und viel weggelächelt.
Das sagte der Filmproduzent Rudi Dolezal über Frahn. Andere Kollegen beschrieben Harald Frahn als eloquenten Sunnyboy, ein gut aussehender junger Mann mit immer freundlichem Auftreten und jugendlichem Gesicht. Er war intelligent, kreativ und sozial umgänglich.
Nicht untalentiert, redegewandt, ein sympathischer junger Mann. Er hätte durchaus seinen Weg machen können.
So urteilte ein Weggefährte später rückblickend über ihn. Auch Frank Küras war in seinem Bereich angesehen. Er war einige Jahre älter als Frahn und hatte sich als Kameramann und Produzent einen soliden Ruf erarbeitet. Für den ORF hatte Küras an Dokumentarfilmen mitgewirkt und war als zuverlässiger, fleißiger Partner bekannt. Er definierte sich stark über seine Arbeit und pflegte ein enges Netzwerk in der Film- und Fernsehbranche. Über dieses Netzwerk kreuzten sich auch die Wege von Frank Küras und Harald Frahn. Die beiden kannten einander von Projekten und Branchentreffen. Frahn war bei früheren Produktionen Küras Kameraassistent gewesen. Privat führte Harald Frahn ein schillerndes Leben. Dank seiner Medienkarriere bekam er Zugang zu einflussreichen Kreisen. So trat er dem besagten elitären SPÖ-Club bei und engagierte sich in einer Freimaurerloge. Sein Lebensstil wird als ausschweifend beschrieben. Teure Restaurants, schnelle Autos, extravagantes Auftreten. Auch um den kostspieligen Umbau eines Hauses in Wien-Hietzing soll es gegangen sein. Allerdings überstieg dieser Luxus auf Dauer seine finanziellen Möglichkeiten. Schon bald kursierten in seinem Umfeld Gerüchte, Frahn lebe über seine Verhältnisse und habe Schulden angehäuft. Der junge Mann fühlte sich von Frank Küras offenbar in mehrfacher Hinsicht herausgefordert. Küras war ein erfolgreicher Konkurrent in der Branche und zugleich jemand, der um Frahns finanzielle Unregelmäßigkeiten wusste. Ein Jahr vor den Ereignissen soll es zwischen Frank Kürers und Harald Frahn einen Streit um Geld gegeben haben. Offenbar hatte Frahn bei einem gemeinsamen Filmauftrag für ein Ministerium eine überhöhte Rechnung gestellt. Das hatte Frank Kürers bemerkt.
Also mir ist dann mit der Zeit von Freunden und auch Leuten aus dem Umfeld von Frank erzählt worden, dass der Harald Frahn hohe Schulden beim Frank gehabt hat. Und nicht nur hohe Schulden, sondern es ging darum, einen gemeinsamen Auftrag fürs Sozialministerium, glaube ich, wo der Harald Frahn nicht nur Verfehlungen gemacht hat, sondern offensichtlich fast sowas wie direkten Betrug. Und der Frank ist ihm draufgekommen und hat ihm gesagt, so, ich hab dich und ich zeig dich an. Und das ist jetzt dein Ende. Ja, viel mehr Motiv, glaube ich, braucht man nicht.
Schilderte ein Freund von Kürers. Frank Kürers drohte damals also offenbar, die Sache publik zu machen, was Frahn in Bedrängnis brachte. Ganz konkret soll es sogar eine Anzeige beim Sozialministerium und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien gegeben haben. Das wurde zwar nicht öffentlich, lieferte aber ein Motiv. Dann, Ende 1991, lernte Harald Frahn eine attraktive junge Frau aus dem damaligen Jugoslawien kennen, Svetlana. Sie war damals Anfang 20, arbeitete als Model und Gelegenheitsschauspielerin und wollte in Wien Fuß fassen. Die beiden kamen sich näher. Und in der Folgezeit verschaffte Frahn Svetlana immer wieder Rollen in Produktionen, an denen er mitwirkte. Frahn seinerseits bemerkte schnell, dass Svetlana eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Ex-Freundin seines Kollegen Frank Kürers hatte. Er fasste den Plan, diese Ähnlichkeit für seine Zwecke auszunutzen.
Im Frühjahr 1992 war es soweit. Svetlana hatte über gemeinsame Branchenkontakte Kontakt zu Frank Kürers aufgenommen und mit ihm angebandelt. Tatsächlich vermittelt von Harald Frahn, ohne dass Kürers das bemerkte. Die junge Frau ließ Frank Kürers glauben, dass ihr ernsthaft etwas an ihm lag. Und er scheint sich Hals über Kopf in sie verliebt zu haben. Bereits nach kurzer Zeit erzählte er Freunden begeistert, Svetlana sei die Frau seines Lebens. Sie war der perfekte Lockvogel. Svetlana hielt ihn einerseits auf Abstand und verriet kaum etwas über sich. Es gab wohl keine wirklichen Intimitäten, schaffte es aber gleichzeitig, ihm zu vermitteln, dass sie sich ihm bald ganz hingeben werde. Die Bedingung dafür war die Zustimmung ihrer Familie in Budapest. So kam es zu dem fatalen letzten Ausflug von Frank Kürers nach Ungarn. Als die beiden in Budapest im Hotel eingecheckt hatten, arrangierte Svetlana noch am Abend des 21. Mai ein Kennenlernen in der Hotelbar. Dort wollten sie ihren Onkel treffen. Manchmal heißt es auch, das Treffen habe bereits am Vormittag im Hotel begonnen, ebenso wie das, was nun folgen sollte. Svetlana hatte Kürers schon öfter von ihrem Onkel erzählt. Als das Paar an der Hotelbar saß, gesellte sich durch die Lobby der freundliche Mann zu ihnen und spendierte direkt einen Willkommensdrink. Was Kürers nicht wusste, das Getränk war mit dem starken Beruhigungsmittel Rohypnol versetzt und der Onkel war in Wirklichkeit Dr. Gesa Pirus. Frank Kürers trank arglos und begann bald, erste Anzeichen von Benommenheit zu zeigen. Währenddessen machten Svetlana und Onkel Benisch noch ein Erinnerungsfoto mit Kürers. Ein Polaroid-Bild des scheinbar glücklichen Trios. Frank Kürers bekam eine Ausgabe des Fotos, die andere behielt Gesa Pirus. Dieses Bild wollten Svetlana und Pirus später als Beweis bereithalten, um zu belegen, dass der Verschwundene zu jenem Zeitpunkt noch gelebt hatte und offenbar guter Stimmung war. Nachdem Frank Kürers das Betäubungsmittel Intus hatte, schlug Gesa Pirus vor, man könne gemeinsam noch Verwandte in Budapest besuchen. Gemeinsam fuhren die drei dann mit Kürers Nissan durch die Stadt. Ihr Ziel war eine Wohnung in einem Budapester Wohnhaus. Sie war eigens für diese Tat ausgewählt und angemietet worden. Von Harald Frahn. In einem unauffälligen Moment auf halbem Weg bat Svetlana darum anzuhalten und stieg aus dem Auto. Sie verabschiedete sich mit der Ausrede, sie müsse noch eine Tante abholen, die ebenfalls zu dem Familienabend kommen würde. In Wahrheit hatte die junge Frau damit ihre Rolle als Lockvogel erfüllt. Sie verließ die Szene, bevor der nächste Akt zur Ermordung von Frank Küras beginnen sollte. Vermutlich war das so abgesprochen. Als Dank für ihre Mitwirkung sollte sie 30.000 Schilling erhalten. Frank Küras und Gesa Pirus fuhren weiter zur vorbereiteten Wohnung. Svetlana wohl zurück nach Wien.
Im Haus erwartete sie bereits Harald Frahn. Er hatte Vorbereitungen getroffen, um nicht erkannt zu werden, trug eine Perücke und zusätzlich einen falschen Bart. Außerdem hatte er einige ungarische Sätze auswendig gelernt, um die Rolle eines örtlichen Familienangehörigen glaubwürdig zu spielen. Frank Küras schöpfte offenbar keinerlei Verdacht. Vermutlich war er von dem Rohypnol schon so benebelt, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte. In der Wohnung wurde er auf die Couch gesetzt. Dann tischte man ihm zur Ablenkung einen üppigen Imbiss auf. Die Familie bewirtete den Gast aus Wien und Frank Küras ahnte nicht, dass er bereits mitten in die Falle geraten war. Pirus und Frahn füllten Küras mit Alkohol und Süßspeisen ab, in die sie ebenfalls Schlafmittel gegeben hatten. Der Ahnungslose dämmerte zusehends dahin. Bevor Frank Küras das Bewusstsein aber vollständig verlor, ließen ihn Frahn und Pirus einige Dokumente unterschreiben. Das waren wohl die Blankoformulare oder Schriftstücke, die später für die Vermögensübertragung genutzt werden sollten. Gegen 17 Uhr schlief Frank Küras durch die Betäubungsmittel ein. Er ahnte nicht, dass er sich nun, da er die Unterschriften geleistet hatte, in akuter Lebensgefahr befand. Für Frahn und Pirus begann die nächste Phase ihres Plans. Ab hier gibt es mehrere Versionen der Geschichte. In der einen heißt es, als Küras einschlief, war er mit Pirus allein. Der ging dann ins Nebenzimmer zum wartenden Frahn. Dort soll er ihn aufgefordert haben.
Jetzt musst du schießen.
Daraufhin nahm Harald Frahn eine bereitgelegte Schusswaffe, ging wieder hinüber zum eingeschlafenen bzw. bewusstlosen Frank Küras auf der Couch und feuerte wahrscheinlich 4 Schüsse aus 35 bis 40 Zentimeter Entfernung auf ihn ab. Diese Version ist deshalb besonders relevant, weil sie Gesa Pirus eine direkte Aufforderung zum Töten von Frank Küras nachsagt. Frahn hätte dann, in großen Anführungszeichen, nur den Befehl ausgeführt. Unbestritten ist, Harald Frahn drückte ab und tötete Frank Küras damit kaltblütig. Die Schusswaffe war eine Pistole, die ihm Svetlana einige Tage vor der Tat am Schwarzmarkt besorgt haben soll.
Nach den tödlichen Schüssen lag die Leiche von Frank Küras in der angemieteten Wohnung. Nun mussten die Täter ihn beseitigen und die Identität des Opfers verschleiern. Harald Frahn und Gesa Pirus schleppten den Toten von der Couch ins Badezimmer und legten ihn in die Badewanne. Dort begannen sie, die Leiche zu zerstückeln. Dafür hatten sie eigens Werkzeuge mitgebracht. Unter anderem einen Gartenhäcksler und eine Elektrosäge, wie es die Budapester Gerichtsmediziner später vermuten würden. Vor Gericht würde der Staatsanwalt zitieren, dass es das Ziel gewesen war, den Konkurrenten zu unkenntlichem Gatsch zu verarbeiten. Mit der Säge trennten sie zunächst Arme, Beine und andere Körperteile ab. Das Zerteilen geriet zu einer blutigen, stundenlangen Prozedur. Um die Identifizierung des Opfers schwerer zu machen, versuchten Frahn und Pirus, den Kopf in mehrere Stücke zu sägen. Die hauptsächliche Arbeit dabei leistete wohl Harald Frahn. Gesa Pirus musste öfter das Bad verlassen und sich übergeben. Zumindest deuteten spätere Funde am Tatort darauf hin. Um das Vergleichen von Fingerabdrücken unmöglich zu machen, zerstückelten sie die Finger in dem Gartenhäcksler. Bei der zweiten Hand klemmte der aber und so blieben die 3 Finger intakt, die den Ermittelnden beim Fund der Leiche aufgefallen waren. All das Sägen und Schreddern verursachte natürlich einigen Lärm. Aber auch darauf achteten die beiden Täter. Pirus, der ja Ungarisch sprach, ging die Nachbarwohnungen ab und entschuldigte sich für die Renovierungsarbeiten, die leider gemacht werden mussten. Nachdem der Körper zerlegt worden war, wuschen Fran und Pyrrhus die Einzelteile sorgsam und verpackten sie in die schwarzen Müllsäcke. In den frühen Morgenstunden am 22. Mai transportierten sie die Säcke hinunter zu Kyras Auto und fuhren nach Chapel. Wäre die Müllabfuhr dort pünktlich gekommen und hätte der Obdachlose nicht gerade in den schwarzen Plastiksäcken gesucht, wäre die Leiche vielleicht nie wieder aufgetaucht. Am nächsten Vormittag kehrte Harald Frahn nochmal allein in die Tatwohnung zurück, um das Blutbad der vorigen Nacht zu beseitigen. Besonders das Badezimmer war dabei eine Herausforderung. Stundenlang schrubbte und scheuerte er Blut- und Gewebereste weg. Und tatsächlich schaffte er es, das Bad auf Hochglanz zu bringen. Einem späteren Mieter fiel sogar auf, wie ungewöhnlich gründlich gereinigt diese Wohnung war. Fran zersägte und entsorgte auch die Couch. Die Tatwaffe warf er von der Budapester Friedensbrücke ins Wasser und das Auto mit den Werkzeugen wurde an der Grenze nach Österreich verbrannt. Mit der Entsorgung der Leiche war der Mord aber noch lange nicht vertuscht. Nun begannen Fran und Pyrrhus systematisch vorzutäuschen, dass Frank Kyras am Leben und wohlauf war. Ihr Ziel war es, alles so aussehen zu lassen, als hätte Kyras frei für sich entschieden, ein neues Leben zu beginnen und seine bestehenden sozialen Bindungen und Kontakte zu Freunden und Familie zu kappen.
In diesen Tagen verleugnete Harald Frahn gegenüber den noch ahnungslosen Polizisten die Beziehung zu Kyras. Zuvor hatte er noch daran gearbeitet, die Maskerade aufrechtzuhalten, Frank Kyras sei am Leben und wohlauf. Zu diesem Manöver gehörte auch Kontakt zur Familie. Mit verstellter Stimme war es Harald Frahn, der sich mit dem ersten Anruf bei der Tante gemeldet hatte und versuchte, sie zu beschwichtigen. Wohl tatsächlich vom Autotelefon aus, während er im Wagen von Kyras fuhr. Denn Frahn war mit dem Reisepass und den Kreditkarten von Frank Kyras auf dem Weg nach Mailand. Von dort nahm er am 27. Mai einen Flug nach London und gab sich dabei als Kyras aus. In der englischen Hauptstadt angekommen, machte sich Frahn auf zur österreichischen Botschaft. Hier hatte er bereits als Frank Kyras einen Termin vereinbart. Er erschien wieder mit falschem Bart und Perücke und gab sich offiziell als Frank Kyras aus. Er wolle unter Zeugen eine Generalvollmacht ausstellen und Gesa Pyrrhus mit der Verwaltung seines gesamten Vermögens betrauen. Mit anderen Worten, Harald Frahn inszenierte die Übereignung von Kyras Studio, Bankkonten und sonstigen Wertsachen. Die Botschaftsbediensteten ahnten nichts von dem Betrug und beglaubigten die Unterschrift des vermeintlichen Frank Kyras. Anschließend ließ Harald Frahn die Vollmachtsurkunde per Eilpost nach Wien zu Gesa Pyrrhus schicken. An einen Freund von Frank Kyras schickte er aus London auch noch das Fax, in dem er die angeblich schwere Krankheit erfand. Um keine eigenen Spuren zu hinterlassen, bezahlte er all das mit den Kreditkarten von Frank Kyras, bevor er sich wieder nach Wien begab. Anfang Juni telefonierte Frahn dann das zweite Mal mit Kyras Tante und schickte den Brief ab, in dem er so tat, als würde Kyras seine Karriere aufgeben und einen Generalbevollmächtigten einsetzen. Derweil tat er in seinem Umfeld so, als wäre nichts geschehen. Als die Polizei bei ihm anfragte, ob er eine Frau namens Svetlana kennen würde, leugnete er das. Das machte ihn verdächtig. Ebenso wie Pyrrhus, der den folgenschweren Anruf in Kyras Studio machte, bei dem er seinen Namen auf dem Anrufbeantworter hinterließ. So gerieten die beiden Männer ins Visier der Kriminalbeamten. Als sich dann noch herausstellte, dass die beiden über die Freimaurer und den Club 45 befreundet waren, galten sie als Hauptverdächtige. Die Polizei begann sie zu observieren. Gesa Pyrrhus hatte man inzwischen in Wien ausfindig gemacht. Frahn hingegen hatte nie versucht, sich zu verstecken. Und so wurden beide in einer koordinierten Aktion am 14. Juni festgenommen.
Nach der Festnahme in den frühen Morgenstunden wurden auch die Wohnungen von Harald Frahn und Gesa Pyrrhus durchsucht. Die beiden mussten sich wohl sehr sicher gefühlt haben, denn bei den Hausdurchsuchungen fand sich einiges an belastendem Material. Unter anderem entdeckte man bei Fran den Reisepass und die Kreditkarten von Frank Küras. Außerdem das Polaroid-Foto von Frank Küras, Pirus und Svetlana aus dem Hotel in Budapest. Bei Gesa Pirus stellte man die per Express erhaltene Generalvollmacht sicher und weitere der unterzeichneten Dokumente. Damit wurden beide Männer getrennt in Untersuchungshaft gebracht. Wenig später fasste man auch Svetlana, die sich noch immer in Ungarn versteckt gehalten hatte. Die drei Hauptverdächtigen waren nun alle in Gewahrsam. Die Aufdeckung der an diesem Punkt mutmaßlichen Täter kam für die Öffentlichkeit einer Sensation gleich. Als bekannt wurde, dass ausgerechnet Harald Frahn, der freundliche Fernsehmoderator mit dem Sunnyboy-Image, hinter dem Mord stecken sollte, reagierten viele Menschen fassungslos.
Dass es gerade Harald Frahn gewesen sein soll, war sehr rätselhaft,
meinte ein beteiligter Kriminalist.
Er war immer freundlich, sah aus wie ein Milchbubi. Niemand hätte ihm das je zugetraut.
Die Nachricht machte Schlagzeilen. Ein Mann aus der Medienprominenz entpuppt sich als Mörder. Zugleich beeindruckte die akribische Planung des Verbrechens.
Die Täter haben nach der Tat sehr umfangreiche Verschleierungshandlungen angestellt, die fast wie nach einem Drehbuch sind,
erklärte ein Kriminalbeamter in einer Pressekonferenz. In den Einvernahmen war Harald Frahn zunächst kooperativ. Er legte ein Geständnis ab, indem er den Tatablauf weitgehend einräumte. Wie wir zuvor gehört haben, versuchte er dabei allerdings, die Schuld auch auf Gesa Pirus auszudehnen. Später zog Frahn sein Geständnis teilweise wieder zurück, vermutlich in der Hoffnung, doch noch besser davon zu kommen. Pirus schwieg zunächst oder verstrickte sich in ausweichende Antworten. Svetlana beteuerte von Anfang an, sie habe vom Mord nichts gewusst. Sie hatte Frahn lediglich einen Freundschaftsdienst machen wollen. Sie dachte, es ginge um harmlose finanzielle Dinge oder um einen Scherz. Frahn sollte ihr zur Beruhigung auch erzählt haben, Frank Küras sei in London auf Urlaub. Mit der Festnahme war die Arbeit der Polizei getan. Nun musste in einem Gerichtsverfahren geklärt werden, wie die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.
Im Dezember 1993 begann in Wien der Prozess gegen Harald Frahn, Gesa Pirus und Svetlana. Der Andrang war groß. Die breite Öffentlichkeit wollte sehen, wie sich vor allem der einst strahlende Moderator im Gerichtssaal verantwortete. Dabei kam es diesmal wohl sogar zu Rangeleien. Fotografen gegen die Sondereinheit Vega. Der Vorsitzende wies im Anschluss darauf hin, dass er bei Zwischenrufen den Saal räumen lassen werde.
Wir führen eine Verhandlung und keine Show.
Einige Personen sollen versucht haben, mit Verweis auf ihr Jusstudium in den Saal zu kommen, ohne Erfolg. Die Anklage legte den drei Beschuldigten gemeinsamen Mord aus Habgier sowie eine Fülle weiterer Delikte zur Last. Entführung, Leichenschändung, Urkundenfälschung und so weiter. Harald Frahn wurde als Haupttäter betrachtet, Gesa Pirus als maßgeblicher Mittäter, Svetlana als Beihilfeleistende. Im Verlauf des Verfahrens kam ans Licht, wie präzise und lange im Voraus Frahn den Mord geplant hatte. Bereits 8 Monate vor der Tat soll er begonnen haben, Gesa Pirus für die Idee zu gewinnen. Das war nach dem Streit mit Frank Küras über die fingierte Rechnung. Doch trotz seiner detaillierten Planung machte er Fehler. So fanden Kriminaltechniker in der Wohnung noch 2 winzige Blutspuren, die er übersehen hatte. Harald Frahn inszenierte sich vor Gericht nicht als reuiger Täter, sondern versuchte, die Schuld zu relativieren. Er betonte, Frank Küras sei bei dem Mord ohnehin bewusstlos gewesen und habe nichts gespürt. Die grausame Zerstückelung stellte er als eine rein praktische Tat dar. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, Frahn habe nicht nur einen Konkurrenten aus dem Weg räumen, sondern auch eiskalt dessen gesamtes Lebenswerk an sich reißen wollen. Ein doppeltes Motiv aus Neid und Habgier. Warum Geser Pirus dabei mitgespielt hatte, ist bis heute nicht ganz klar. Er fühlte sich Fran wohl sehr verbunden. Einige Ermittler haben ihn später als Fran beinahe hörig beschrieben. Harald Fran hatte ihm nach einem schweren Unfall wohl wieder auf die Beine geholfen. Bei Svetlana war das Motiv dagegen sehr viel simpler. Sie erhoffte sich durch ihre Hilfe wahrscheinlich weitere Aufträge von Fran in der Filmbranche. Das Gericht sah nach wochenlanger Beweisaufnahme schließlich die Schuld von Harald Fran und Geser Pirus als erwiesen an. Im Urteil wurde ausführlich auf die abgebrühte Planung und die Brutalität der Ausführung eingegangen. Harald Fran habe aus niedersten Beweggründen gehandelt und keinerlei Achtung vor dem Leben seines Opfers gezeigt. Pirus habe willentlich an dem Verbrechen mitgewirkt. Das rechtskräftige Urteil wurde im Juli 1993 verkündet. Harald Fran und Geser Pirus erhielten lebenslange Freiheitsstrafen. Svetlana wurde freigesprochen. Dass sie die spätere Tatwaffe besorgt hatte, reichte nicht als Indiz. Das Gericht glaubte ihrer Darstellung, wonach sie vom eigentlichen Mord nichts gewusst habe.
Harald Fran trat seine lebenslange Haft in einer Justizanstalt an, in der Gefangene mit besonderen Betreuungsmaßnahmen untergebracht sind. Er nahm an allen verfügbaren Therapien und Fortbildungen teil und zeigte sich kooperativ. Fran wurde zum Musterhäftling. Er begann sogar ein Studium der Theologie hinter Gittern und schloss es erfolgreich mit einem Diplom ab. Nach exakt 16 Jahren Haft wurde Harald Fran dann im Jahr 2008 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein Gericht hatte ihm die bedingte Entlassung bewilligt, basierend auf positiven Prognosen in mehreren Gutachten. Diese bescheinigten ihm eine gelungene Resozialisierung und stuften ihn als nicht mehr gefährlich ein. Auch Geser Pirus durfte in dieser Zeit das Gefängnis als resozialisiert verlassen. Über Frans weiteren Verbleib gibt es nur wenige Informationen. Er lebt wohl unter neuem Namen und ist in einer anderen Branche tätig. Svetlana kehrte nach dem Prozess in ihr Heimatland zurück. Auch sie führt ein Leben abseits der Schlagzeilen.
Lass uns kurz jetzt in unserem Meinungspart nochmal auf den Zufall als besten Detektiv eingehen. Das finde ich, oder findest du ja auch, Katharina, das passte in diesem Fall wahnsinnig gut, weil wir an mehreren Stellen, aber an einer ganz besonders wieder dieses Momentum haben, dass nur durch schieren Zufall so verschiedene Punkte oder Leute zusammengeführt wurden und das Ganze dadurch erst aufgeklärt werden konnte.
Ja, es war unglaublich präzise geplant eigentlich. Und welche kleinen Stellschrauben reichen, dass dieses ganze Gebilde dann in sich zusammenfällt? Also ich denke jetzt konkret an die Ungarin, die in Österreich lebt, aber beide Medien konsumiert und deswegen merkt, oh, die einen suchen wahrscheinlich den anderen, ich gebe da mal Bescheid.
Ich glaube, das kommt uns vielleicht heute nicht mehr so besonders vor, weil wir so leicht Medien aus jedem Winkel der Welt konsumieren können. Aber in den 90er Jahren, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, war das ja lange nicht mehr so. Du hattest deine abonnierten Zeitungen oder die halt an der Trafik und das war's. Und dann konntest du zum Flughafen fahren und da konnte man internationale Zeitschriften bekommen, wenn es gut lief. Das heißt, dass diese Person wirklich beide Medien bezieht und dann, sie waren ja nicht beide vor, sie lagen ja nicht aufgeschlagen vor ihr, sondern sie hat ja dann über mehrere Wochen hinweg diesen Fakt im Kopf quasi eingeschlossen bewahrt. Und dann fiel ihr ja auf, ah, schau, in der Zeitung, in dieser ganz anderen Zeitung jetzt, das passt doch irgendwie dazu. Und dann, das kenne ich von mir, dass man ja ganz oft auch denkt, mein Gott, ja, ist es halt so, ich weiß es auch nicht genau, man will ja dann vielleicht auch nicht blöd auffallen oder man ist sich nicht sicher. Aber dass sie dann sagt, nein, das werde ich sagen, das werde ich der Gendarmerie melden, dazu gehört ja auch noch mal etwas.
Ja, das war richtig gut kombiniert. Ich meine, es gab auch Details, die waren wirklich ehrlicherweise geschludert. Also die Sache mit den Fingern, jetzt rein von der Tatortbetrachtung her oder von der Betrachtung des Umgangs mit der Leiche, gut überlegt, Aber dann klemmt was und dann macht man da nicht weiter, ist natürlich dann auch fahrlässig. Sie hatten natürlich auch Pech mit dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich haben sie deswegen die Pässe und Kreditkarten auch nicht beseitigt. Aber was ich mich gefragt habe, warum hat er ihm auf den Anrufbeantworter gequatscht?
Warte, lass mich kurz noch auf die Hände eingehen. Also auch wenn ich jetzt etwas expliziter vielleicht werde. Ich glaube, wir dürfen es uns nicht so vorstellen, dass er die eine Hand in dem Häcksler zerstört, dann die andere da reinsteckt, es funktioniert nicht und passt schon, sondern es waren eh beide Hände kaputt, aber die eine halt nicht so sehr, dass man nicht von den Fingern trotzdem den Abdruck hat ableiten können. Und wenn dann alles in dieser Badewanne voller Zeug und Blut und Körperreste ist, ich glaube nicht, dass einfach die Hände, wie wir jetzt die Hände vor uns ausstrecken und sie liegen blitzblank vor ihm,
ja,
sondern das ist, glaube ich, alles ein großer Haufen Zeug gewesen, in dem gar nicht sichtbar war, dass da irgendwie noch vielleicht ein Finger einen Abdruck hergibt.
Okay, ja, also ergibt voll Sinn.
Oder für so intelligent schätze ich ihn natürlich schon.
Ja.
Aber entschuldige, was wolltest du als zweites sagen?
Der Anrufbeantworter. Wollte er quasi damit nochmal unterstützen, dass er jetzt der Treuhänder ist und hey, ich freue mich auf die Zusammenarbeit sozusagen?
Ich glaube ja. Und das hätte funktioniert, wenn das nicht schon so früh aufgeflogen war, es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber die Ermittler haben durch die Verknüpfung, dass die beiden zusammengehören, der Fran und der Gesa, und dadurch, dass sie diese Beziehung eben herstellen konnten, haben sie sehr früh gewusst, okay, da muss was im Busch sein. Oder früher als die beiden vermutet hatten. Wenn die erst Wochen oder vielleicht Monate später dann diesen Anrufbeantworter irgendwann abhören, dann lässt sich das vielleicht nicht mehr so gut rekonstruieren, wann, wer, wie, wo, was gemacht und getan hat. Und ich glaube, dann haben sie einfach durcheinander bekommen, dass sie zu diesem Zeitpunkt, wenn sie dann auf den Anrufbeantworter sprechen, dass das eher ihnen als negativ ausgelegt werden kann. Dass es eher für ihre Täterschaft oder für halt ein Motiv spricht, als dass es sie, und das war ja, glaube ich, ihre Idee, sie wollten sagen, aha, da gab es ja eh Kontakt, er ist da also dieser Generalbevollmächtigte hätte sein sollen, der Herr Doktor, und sie haben es einfach durcheinander gebracht. Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht, so ein Leben von einer anderen Person, die ja integriert ist in die Gesellschaft, in Freundeskreis etc., das so aufrecht zu erhalten. Also das ist, glaube ich, sehr komplex und da sind sie einfach drüber gestolpert.
Na, und deswegen waren ja die Leute überhaupt kritisch, weil sie auch gemerkt haben, das passt alles nicht zu ihm.
Ja.
Er macht keine Rechtschreibfehler, er redet nicht so, es ist halt zufällig ein Mann am Telefon.
Und die Summe aus allem macht's dann wahrscheinlich. Nicht das eine hätte man gesagt, okay, schlechter Tag oder keine Ahnung was, er hat irgendwie einen getrunken und macht vielleicht deswegen Rechtschreibfehler oder was weiß ich. Aber alles dann zusammen war dann halt ein bisschen zu viel.
Ich denke gerade, ob wenn sie diese Nachricht nicht gemacht hätten, das nicht auch verdächtig gewesen wäre. Weil dann kann ja natürlich, wenn sie dann später merken, ach krass, das ist der Typ, der jetzt das Vermögen verwaltet, weil da wären sie bestimmt drauf gekommen, dass man mal überlegen sollte, wer das ist. Ach, das ist ja der und der kennt die irgendwie alle oder ist mit dem und dem verbandelt. Dann hätte man natürlich auch sagen können, hey, der hat sich zwischendrin nicht gemeldet, das ist aber sehr verdächtig.
Ja.
Also wahrscheinlich war das eh ein Stolperstein.
Ja, kann man vermuten, ja.
Aber wie hätten die beiden, wenn sich das jetzt so aufgelöst hätte, wie sie sich das gewünscht haben, wie hätten sie dann das weitere Leben geführt? Weil wenn jetzt zum Beispiel der Fran das Studio übernommen hätte oder so, das wäre ja allen komisch vorgekommen.
Darüber habe ich auch nachgedacht. Was haben sie gedacht, wie es weitergeht? Dass das alle so mit dem Schulterzucken hinnehmen und, ach ja, klar, passt, ja. Ja, sicher hat er den peripher Bekannten als großen Allgemeinerben und so eingesetzt. Hatte er noch nicht mal. Er hat ja den Herrn Doktor da eingesetzt, den Pirus, und eben nicht den Fran. Bewusst, dass sie den nicht direkt einsetzen können, weil das wäre sicher aufgefallen.
Aber was hätten sie mit dem Studio gemacht? Das wäre dann den Bach runtergegangen, weil es kümmert
sich
niemand mehr
drum? Ich glaube, sie hätten es verkauft.
Okay.
Da habe ich keine eindeutigen Aussagen bei der Recherche gehabt. Ich nehme an, sie hätten es verkaufen wollen.
Quasi einfach Konkurrenz ausgehebelt. Jetzt ist der Markt für den anderen freier sozusagen.
Ja, und es war einfach Kohle. Er hatte ja Schulden.
Ja.
Oder er brauchte Geld, um seinen Lebenswandel aufrechtzuerhalten.
Hm.
Aber dass sie sich auch, also dass sie sich halt gedacht haben, dass das gesamte Umfeld das einfach hinnimmt, dass ein wildfremder Generalbevollmächtigter ist. Ich meine, auf der anderen Seite ist es halt, Unterschrift ist da, er ist ein erwachsener Mann, kann machen, was er will. Die anderen hätten halt zähneknirschendes hinnehmen müssen, wenn sie es nicht beweisen können. Vielleicht ist das aber auch eine Art von einem narzisstischen Denken, dieses, ja klar, ich habe mir das so ausgedacht und das werden selbstverständlich alle schlucken, weil ich bin genial genug dafür, dass dieser Plan allen anderen niemals auffallen wird.
Ja, und was sollen sie machen? Also wenn jetzt jemand von uns sagen würde, ciao, ich bin weg, ich melde mich nie wieder, was willst du machen? Also auch wenn du dich sorgst.
Das ist eh klar. Ich meine jetzt eher diese Generalvollmacht, dass die natürlich das hätten angreifen können. Aber mit welchem, also mit was mehr als wir trauen dem nicht? Die hatten kaum Kontakt, soweit wir wissen.
Ja, also zusammengefasst wirklich filmreif inszeniert, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Unglaublich viel überlegt, hat nicht geklappt. Gut natürlich, dass es nicht geklappt hat, damit eben das Opfer in diesem Fall auch irgendwie Gerechtigkeit bekommen hat. Sie sind dann ja verurteilt worden, zumindest die beiden Haupttäter nenne ich sie einmal. Aber eine Sache finde ich doch sehr spannend, nämlich, dass sie beide dann als resozialisiert wieder rausgekommen sind. Und das ist nun mal der Grundsatz unseres Rechtssystems. Es baut auf Resozialisierung auf. Wir wollen, dass die Leute ihre Schuld begleichen. Das tun sie bei uns durch Haftstrafen. Und wenn sie rauskommen, haben sie ein Recht darauf, dass das auch als verbüßt angesehen wird. Deswegen zum Beispiel auch nochmal der Hinweis darauf, dass wir ja die Namen geändert haben, weil die Beteiligten leben noch und haben natürlich dieses Recht auf das Vergessenwerden. Aber jetzt mal rein psychologisch. Das war ja ein Szenario, das natürlich in sich abgeschlossen ist, weil die direkte Konkurrenz oder diese Szene mit dem Sozialministerium, die ist vom Tisch. Aber ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, wenn jemand das aus diesen Motiven schon mal getan hat, ist der nicht potenziell gefährlicher als jemand, der das noch nicht getan hat?
Ja, aber wenn du das so sagst, dann macht der ganze Resozialisierungsgedanke keinen Sinn. Also wenn man sagt, hey, die haben alles dafür getan, die haben jede Therapie angenommen etc., sie arbeiten oder sie leben jetzt in komplett anderen Umständen, Branchen, es ist einfach ein komplett anderes Umfeld für sie. Wenn man ihnen das nicht abnimmt, dann macht der ganze Gedanke der Resozialisierung keinen Sinn. Und da glaube ich, können wir nicht mehr tun, als auf die Urteilskraft der Psychotherapeuten, Psychologen und diesem betreuenden Umfeld zu vertrauen, die mit diesem Menschen Kontakt hat und die dann ja beschließen, ja, wir nehmen ihm ab, glaubhaft, dass der so eine Nummer nicht nochmal macht. Wir wissen ja natürlich auch, dass es Fälle gibt, wo das gar nicht funktioniert hat.
Check unterwegs.
Ja, der ist natürlich immer das Musterbeispiel für genau das. Aber ja, er ist nun mal der Posterboy für gescheiterte Resozialisierung und das Täuschen der Öffentlichkeit und der Gutachter und allen Leuten drumherum. Aber trotzdem, er ist ja eine Einzelperson gewesen. Das ist ja nicht die Regel. Wäre es die Regel, würde das System so nicht standhalten können.
Ja, dann hätten wir eh ein Problem, das stimmt. Ja. Ja, und es ist natürlich auch unfair, dass man immer sagt, hey, Resozialisierung machen wir, aber der eine, da hat es ja auch nicht geklappt. Und das ganze System deswegen auszuhebeln, das funktioniert natürlich auch nicht. Also es ist wie alle Pauschalisierungen natürlich auch ein Problem.
Und man darf nicht vergessen, letzter Gedanke noch von mir dazu, dass wir bei den Fällen, also wir müssen aufpassen, gerade wir beide, dass wir nicht zu sehr in die Bubble hineindenken, weil wir natürlich die großen Extremen uns mit denen beschäftigen, die großen Gerichtsfälle, die, wo es eben nicht geklappt hat, wo schlimme Gewalttaten geschehen sind, schlimme Betrügereien, die große, große Dunkelziffer an Straftätern, die eben Verbrechen begehen, die bei uns gar nicht erst als Fälle überhaupt relevant werden, die müssen natürlich die Chance haben, resozialisiert werden zu können. Der, keine Ahnung, der der 17-Jährige, der mal geklaut hat im Kaufhaus. Natürlich braucht der eine Chance auf Resozialisierung. Oder auch der Betrüger, der, keine Ahnung was, der Finanzbetrüger, der Steuern hinterzogen hat. Bei all diesen Leuten müssen wir das ja auch ansetzen können. Für die gilt ja genau der gleiche Grundsatz. Wir aber, durch das wir halt so extreme Fälle uns immer wieder vor Augen führen, weil wir uns nur mit denen beschäftigen, neigen vielleicht eher dazu zu sagen, wow, dieses Thema Resozialisierung schwierig, weil uns aber natürlich immer Mord und Totschlag vor der Nase schwebt.
Und wir hatten ja auch schon genügend Fälle, in denen Leute, wo von Anfang an klar war, da gibt es ein höheres Risiko, allein schon aufgrund der, ich nenne es mal, Beschaffenheit oder der psychologischen Vorzeichen, dass die gar nicht in den normalen Gefängnisbetrieb kommen, sondern die sind gleich woanders untergebracht. Und da wisst ihr ja, da ist dann die Strafe nicht nach lebenslang eben vorbei, sondern da geht's dann um eine Unterbringung in einer Strafanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher.
Genau, diesen Seitenzweig haben wir ja auch, stimmt, ja. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Wenn du keine weiteren Gedanken hast zu dem Fall, würde ich sagen, erzähl doch noch mal ein wenig von unserem Teaser zu Beginn der Folge vom Podcast-Festival und wie und was es da zu gewinnen gibt.
Genau, kommen wir nochmal zurück zum Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Wie angekündigt, dürfen wir euch zu unserem Podcast-Geburtstag beschenken, und zwar mit 2x2 Tickets bzw. Gästelistenplätze für den 18. April im Schauspielhaus in Graz. Wir sind dabei, der True Crime Podcast Delikt ist dabei, Fair und Female, Hinter den Millionen und. Und wenn ihr Interesse habt, die Tickets zu gewinnen, dann schreibt uns über Social Media. Ihr wisst ja, da findet ihr uns als True Crime Austria auf Facebook und Instagram oder per Mail an hinweise@truecrimeaustria.at und verratet uns, wer euer Partner in Crime für das Podcast Festival ist und warum gerade ihr zwei mit diesen Gästelistenplätzen dorthin müsst.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 21. März ausgelost, am 21. März 2026 und mit einer Antwort auf ihre Nachricht informiert.
So ist das. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Goodie heute im Gepäck haben. Irgendwie haben wir davor drüber geredet, hey, wir haben einen Podcast-Geburtstag, was machen wir? Und haben auch drauf geachtet, irgendwie, welchen Fall suchen wir aus? Und es ist natürlich irgendwie einfach normal, dass uns True Crime Austria begleitet, auch wenn immer viel Arbeit und Herzblut und so weiter drinsteckt. Aber irgendwie ist es doch was Besonderes, dann dieses Jahr voll zu machen, finde ich immer. Und deswegen ist das doch eine schöne Fügung, dass das so gut zusammenpasst.
Ja. Hast du gesagt, wo die Leute uns hinschreiben sollen, wie unsere Mailadresse ist?
Ja.
Okay, gut.
Aber was ich noch verraten kann, ist, das ist eine Info, da habe ich schon länger überlegt, ob wir die jetzt öfter mal hinten ranpacken sollen. Denn wir haben ja verschiedene Supportmöglichkeiten. Primär mal unsere Unterstützerplattformen Patreon und Steady. Die findet ihr auch in den Shownotes. Übrigens genauso wie die Social-Media-Kanäle. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie ihr super easy und schnell unterstützen könnt. Und zwar in Form von Bewertungen. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, ich glaube auch auf den einzelnen Podcast-Portalen wie Podimo und so gibt es immer eine Bewertungsoption. Und das ist was uns wirklich hilft und vielleicht auch mehr hilft, als der eine oder der andere weiß. Und man kennt das ja auch, dass etwas, was jemandem nicht gefällt, vielleicht öfter mal geäußert wird, als etwas, das einem sehr gut gefällt. Und deswegen würde ich euch gerne noch dazu motivieren, schaut doch mal, ob ihr uns schon geliked habt auf den Plattformen. Lasst uns sehr, sehr gerne einen netten Kommentar da und ein paar Sternchen, wenn ihr mögt. Weil das ist was, das hilft uns bei diesen Rankings immer sehr. Und das kann den Podcast unterstützen, ohne dass ihr jetzt auf einer von diesen Plattformen aktiv sein müsst.
Ja, also eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar, das wäre natürlich toll. Die hilft uns, dass wir auch sichtbar bleiben und dass mehr Leute von unserem Podcast erfahren.
Das wäre ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk.
In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.